Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Wer kennt's noch? XXXXXXL Sommerpause. Aus der wir beide 0,0 erholt rauskommen.
Absolut.
Den Sommer hätte man sich sparen können.
Komplett.
Nicht nur wegen Corona. Ja, aber trotzdem haben wir dann irgendwie gedacht, das Einzige, was uns doch eigentlich Spaß macht und uns Freude bereitet.
Hast du keine Freude mehr im Leben?
Doch, wir müssen ja aufpassen, was wir sagen, nicht, dass wir. Aber es ist schon so beruflich gerade so ein Punkt.
Hast du Druck? Haben wir alle Druck, ne? Ja, ich weiß.
Ja, nee, Druck ist auch. Es ist.
Weißt du, wenn du Beziehungsstatus denkst, kompliziert.
Richtig, ja.
Okay, pass auf, die Leute denken ja, glaube ich, du kriegst irgendwie Druck von draußen. Jetzt Hells Angels klingeln jeden Tag bei dir, Flair kommt vorbei und so. Ist es das? Nein,
das ist ja kein Druck.
Das war so klar. Für mich wäre es Druck.
Nein.
Ja, natürlich.
Nee, wenn du so denkst, du machst da sowas
ja.
Und eigentlich so läuft und dann vielleicht doch nicht.
Ja, aber es ist wie alles im Leben. Also, habe ich auch gedacht, du machst da was, es läuft und am Ende läuft ja nichts. Naja, völlig verklausuliertes Reden hier. Es tut uns leid, dass wir auch etwas seicht heute einsteigen, aber
auch das, wie gesagt, irgendwann wird man das ja auch mal erklären können. Aber waren aufregende Wochen, Monate. Aber wie gesagt, für mich ist das, ich habe mich da sehr drauf gefreut, dass das jetzt endlich wieder geklappt hat. Ich war ja im Sommerurlaub, ich war in Deutschland, war 3 Wochen unterwegs, hatte ja das Mikro eigentlich mitgenommen, aber auch da hat es nicht funktioniert.
Ja, wir nehmen immer alles mit, wir haben immer alles am Mann. Aber am Ende ist es einfach nur fürs gute Gefühl auch.
Ja, absolut, das war auch so, als ich das Auto dann immer gepackt habe, so bei 5 Leuten, super, hast ja eh genügend Platz noch und dann hast du noch das Mikro irgendwo untergebracht. Ich glaube, auf der einen Rückfahrt war es so, dass eine Tochter von 3 Jahren das Mikro auf dem Schoß gehalten hat, aber ist ja okay, läuft, super, hat sich ja gelohnt, Bombenaufnahmen gemacht. So, jetzt sind wir aber zurück und wir wollen gar nicht anfangen, irgendwie zurückzuschauen auf gefühlt ein halbes Jahr. Was man irgendwie.
Also ich habe hier mal so eine Liste an Geschichten mitgebracht, die ich gemacht habe im Gegensatz zu dir. Aber
ernsthaft?
Klar.
Jetzt aus der letzten Zeit, wollen wir echt jetzt so Kaugummi wiederholen?
Viele, viele gute Sachen, viele haben es gar nicht mitbekommen einfach, glaube ich auch. Wer liest denn jetzt hier in den Sommerferien irgendwie online irgendwas? Das kannst du da vergessen. Müssen wir gar nicht. Übrigens, die Hells Angels hatten angerufen bei mir.
Wer?
Fenrich, der Pressesprecher. Aus dem Osten. Hing mit der Riga zusammen.
Ja.
Ja, da gab es doch, im Mitte Juli diese Auseinandersetzung,
ja.
Dass der Hausverwalter, Rechtsanwalt da irgendwie Stimmung gemacht haben mit den Bewohnern und dann gab es doch da so ein Räumungskommando oder so ein Abrissunternehmen oder so eine Security-Leute, die da mit rein sind. Und im Laufe der Zeit gab es dann offensichtlich jemanden, der hatte einen Combat- und das ist die Verwechslung, ein Combat 81 Tattoo. Was dann aber nach draußen kommuniziert wurde, als hier läuft jemand rum, der ein Combat 18 Tattoo hat. Und Combat 18, wissen wir alle, ist diese Neonazi-Organisation, Hardcore-Militante. Und das verfestigte sich dann irgendwann. Und wir hatten es auch, der Kollege Till Biermann hatte sich mit einem Sozialarbeiter oder da in der Riga unterhalten, der dann auch sagte, ja, hier sind Leute, die hatten Tattoo, T-Shirt mit der Aufschrift Combat 18. So, und das
81?
Nee, Combat 18.
Ach so, okay.
So, das war ja der Fehler. So, also der Fehler, nicht von uns, aber der Fehler in der Außendarstellung. Und daraufhin rief Fenrich an und sagte hier, nee, das ist alles nicht wahr. Das ist ein Member von einem Supporterclub aus Potsdam und der hat Combat 81, also 81 für Hells Angels H.A., klar. Und das ist so nicht und man sei frei und man würde jeden aufnehmen. Also Hells Angels sind im Prinzip unterm Strich sind eine Multikulti-Organisation.
Also gehört er jetzt dazu oder nicht?
Ja.
Okay.
Also er ist, so wie ich es verstanden habe, wie es geschrieben wurde, Unterstützerclub Potsdam.
Und worüber hat sich jetzt Fenrich dann aufgeregt?
Ja, offensichtlich, dass medial es irgendwie in Erscheinung oder nicht in Erscheinung getreten, das ist auch Quatsch, oder dass es so rumkam, als sei da ein Mitglied der Hells Angels unterwegs gewesen, der gleichzeitig ein Combat 18 Tattoo hat.
Okay, und für was soll jetzt Combat 81 stehen?
Für diesen Unterstützerclub in Potsdam.
Ja gut, aber entschuldige mal, also wie kann ich mich darüber aufregen? Also jeder kennt, nicht jeder, aber die meisten kennen die Organisation Combat 18.
Ja, aber das sollte nochmal klargestellt werden.
Ja, natürlich kann man sich darüber aufregen und kann dann sagen, man möchte es klarstellen, man darauf hinweisen, dass es nicht Combat 18, sondern Combat 81 ist. Aber
das Video davon wurde übrigens gelöscht. Ja, so sieht aus. Für alle, die es jetzt nicht zugucken können,
ich zeige jetzt Peter, verstehen die Aufregung darüber. Also es ist ja kein Zufall, dass man sich dann auch so einen Namen auswählt. Wie kannst du dein Handy vielleicht ausmachen?
Ja, bitte.
Danke. Dass man einen Namen auswählt, der eben auch diese Ähnlichkeit hat zu Combat
18. Also auf dem, also es gibt davon auch ein Video, was von den Leuten aus der Riga habe und auch bei Twitter eingestellt wurde. Ich war da leider nicht da. Das Problem, also nicht das Problem, aber das wurde auch wieder gelöscht. Und der Kollege Biermann sagte dann, in diesem Video soll diese Person dann auch gesagt haben, wenn ich jetzt was Antisemitisches sage, sind ja alle gegen uns. Naja, okay.
Also gut, ist ja jetzt also ich, pass auf, beziehungsweise ist jetzt auch nichts Überraschendes, dass Personen auch, die dem rechten Spektrum, und so muss man das, finde ich, dann auch sagen, zuzuordnen sind, beziehungsweise zugerechnet wird, dass es da eben auch eine Nähe zu einzelnen Rockergruppierungen gibt.
Graue Wölfe, erinnern wir uns
an. Also, Entschuldigung, das ist jetzt auch, wie gesagt, dann nicht neu. Sich darüber dann aufzuregen, kann ich auch nicht im Ansatz nachvollziehen, weil, wie gesagt, so einen Namen sucht man sich nicht zufällig aus und kommt mit 1881. Nee, also, sorry, da kann man sich dann schon was anderes irgendwie überlegen. Aber wenn wir schon bei den Hells Angels sind, oder willst du noch was dazu sagen?
Ich suche gerade.
Man merkt, dass du wirklich aus der Übung bist. Du machst gerade Dinge, die du sonst immer vorbereitet hast.
Sprich ruhig mal weiter. Alter Schwede, das ist echt ist anstrengend.
Und zwar, ich warte leider noch auf eine Antwort. Also es ist ja etwas, das ich jetzt in den eigentlich mal so nebenbei oder nebenher machen wollte, weil ich das sehr interessant finde, was hier gerade so in der Stadt, also in Berlin, abgeht.
Pass auf, nee, können wir nochmal einmal zurück? Ja, das war ja klar. Ja, bitte, weil ich es jetzt gefunden habe. Ich will es dir einfach vorlesen, ne? Die Mail, die ich bekommen habe vom Sprecher der Hells Angels, der Ost-Hells Angels, war folgende. In dem Artikel wurden Bauarbeiter dargestellt, von denen einer den Schriftzug Combat 81 tätowiert hatte. Zudem wurde im Zusammenhang dieser Tätowierung eine mögliche Verbindung zu der in Combat 18 dargestellt. Bei der Gruppierung Combat 81 handelt es sich um eine Unterstützungsgruppierung des Hells Angels MC Potsdam. Es entbehrt jeder Grundlage, hier einen Zusammenhang mit einer rechtsradikalen Gruppierung herzustellen. Der Hells Angels MC Potsdam, ebenso wie dessen Unterorganisationen, sind ein unpolitischer Motorradclub. Wir haben Mitgliedern unterschiedlicher ethnischer Wurzeln und unterschiedlicher Weltanschauung. Vor diesem Hintergrund eine auch nur mögliche Verbindung oder Verwechslung mit politischen oder religiösen Extremisten herzustellen, ist absurd und stellt den journalistischen Anspruch des Artikels deutlich in Frage. Wir möchten daher in aller Deutlichkeit klarstellen, dass der abgebildete Bauarbeiter als Mitglied unseres Unterstützervereins in keinerlei Beziehung zu einer neonazistischen Vereinigung steht und wir, der Hells Angels MC Potsdam, jedwede radikale politische Strömung in unserem Club ablehnen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Darstellungen in dem benannten Artikel geeignet sind, den dargestellten Bauarbeiter sowie unseren Club zu verunglimpfen und die Wahrnehmung des Lesers irrezuleiten, fordern wir sie unverzüglich zu einer Richtigstellung auf. Hells Angels MC Potsdam.
Finde ich völlig richtig, finde ich auch gut. Also die Art und Weise, eben, ich finde, so macht man das. Man kann sich ja beschweren, man kann sich echauffieren, man kann dann schreiben, man kann uns schreiben.
Ich habe es auch.
Wird das aufgegriffen?
Neutral aufgegriffen. Also es gehört, fand ich auch, es gehört einfach dazu, egal. Also wir sind ja beide große Fans davon, erstmal grundsätzlich mit allen zu reden. Natürlich habe ich auch oft, vor allem auf Twitter, wo auch sonst Stress bekommen und jetzt lässt er die kriminelle Organisation sprechen und so, ne? Ja, aber genauso wie wir uns mit klaren Leuten unterhalten, unterhalte ich mich natürlich auch, wenn etwas zur Recherche beiträgt oder zum Erkenntnisgewinn, unterhalte ich mich auch mit Rockerclubs.
Logisch. Und nur so geht es, und das kann ich auch wirklich, ist unsere Überzeugung, das sollte keine Ausnahme sein, sondern sollte die Regel sein. Natürlich gibt es auch da Grenzen, aber eben das, so finde ich das völlig okay, wenn man sich so äußert und wenn man das eben dann auch entsprechend einbettet. Und trotzdem, finde ich, muss man sich am Ende dann auch der Kritik stellen, beziehungsweise auch Kritik insoweit über sich ergehen lassen, was einfach auch alleine nur den Namen und die Bezeichnung angeht. Wie gesagt, sich dann dahinter zu verstecken, dass diese Nahelegung oder dass es könnte sich um rechtsextremes Gedankengut handeln, dass das so absurd ist, also Entschuldigung, wer sich den Namen ausgedacht hat, bei dem bereits bestehenden Namen oder bei der bereits bestehenden Gruppierung Combat 18, das halte ich dann für absurd. Aber das ist ja dann eben sozusagen das, was es ja auch ausmacht, aber ich finde, so kann man das machen. Aber die Rot-Weißen, da waren wir ja im Thema, haben, glaube ich, aktuell ganz andere Probleme, aber das ist dann eher die Truppe so um Kadir Padir. Alle, die unseren Podcast kennen, wissen, um wen es sich da handelt. Den ja, Chef der Berliner Hells Angels, also aus der Stadt sozusagen, Wedding, Reinickendorf, der immer noch im Gefängnis sitzt, wegen des Anstiftung zum Mordes. Und zwar hat es in den letzten Wochen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube so 4-5 mindestens Auseinandersetzungen und auch teilweise schwerwiegende Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Hells Angels oder Unterstützern, also nicht nur, aber auch Unterstützern und Tschetschenen, ich sag das jetzt mal so salopp, also tschetschenischen Mitbürgern, kam es, wie gesagt, zu heftigen Auseinandersetzungen. Eine war Ende vorletzter Woche, Bellermannstraße in Wedding.
Da hatten wir noch nicht drüber geschrieben, ne? Das war klar. Das ist jetzt Recherche einfach die.
Genau. Okay. Genau. Da haben wir noch nicht drüber geschrieben. Wir haben es ja auch nicht hingekriegt, beziehungsweise hat ja auch nicht aus anderen Gründen zeitlich geklappt. Deshalb, finde ich, kann man ja mal drüber reden.
Ich hatte mal telefoniert. Ich habe ja ein paar Infos geschickt, aber.
Das war ja zu dieser Geschichte Bellermannstraße. Genau. Da habe ich auch ein Video gesehen, das wir aber leider noch nicht haben, aber vielleicht kriegen werden, wirklich extremst heftig. Am späten Nachmittag erst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gruppen. Die eine Gruppe, die Hells Angels Gruppe, so 10 bis 15 Mann stark, die Tschetschenen, ich glaube, es waren am Anfang wirklich nur 3-4, aber massiv körperlich erst aufeinander losgegangen. Es war jetzt natürlich nicht zu erkennen oder nicht zu sehen, was Anlass war. Da komme ich gleich aber nochmal drauf zu. Und diese Auseinandersetzung also eskalierte dann wirklich sehr schnell, dann am Ende mit Straßenschildern, die teilweise wirklich auf die Schädel, das hat man auf dem Video auch deutlich gesehen, auf die Schädel geschlagen wurden, also auch ganz bewusst offenbar versucht wurde, schwere Verletzungen herbeizuführen bei den Geschädigten. Eine Person war auf dem Video auch zu erkennen, auf Seiten der Hells Angels, also den kennt man, wenn man sich mit dem Club hier auch vor allem in Berlin auseinandersetzt.
Sind die nicht gerade alle im Urlaub? Also bei sämtlichen,
sind
Urlaub, bei
viele
sämtlichen
sind abgehauen, viele sind
Insta-Geschichten,
Abschiebungen zuvorgekommen und ins Ausland geflüchtet. Türkei natürlich, viele sitzen in Haft, aber natürlich die Geschäfte draußen müssen weitergehen und da, wie gesagt, kennt man eben vor allem so ein paar Gesichter und eins davon war eben auch auf diesem Video zu erkennen bei dieser Auseinandersetzung. Wie gesagt, es hat weitere Auseinandersetzungen gegeben, auch in den Tagen und Wochen vorher vor allem, auch teilweise unter Verwendung von Messern offenbar. Bisher in die Öffentlichkeit gelangt gar nichts, weil es eben natürlich, wie immer in dem Bereich ist, beide Seiten haben kein Interesse. Auch bei der Veranstaltung, in Anführungsstrichen, war es eben auch so.
Im Gegensatz zu Brandenburg, wir hatten in Rheinsberg eine Auseinandersetzung, auch Tschetschenen.
Ja.
Ich glaube, polnische Menschen aus Polen oder polnischer Abstammung und Deutsche, das war relativ schnell bekannt. Aber hier in Berlin ist immer so, ne?
Also sagen wir es so, also bekannt ist denen es ja und das auch bei der Auseinandersetzung Bellermannstraße, wir haben das ja auch mal hier versucht euch zu erklären, also es gibt ja in diesen Bereichen, auch jetzt Rockerkriminalität oder arabischstämmigen Tätern, gibt es ja so eigene, wie so eine Art eigene Streifendienste der Polizei, also Zivilkräfte, die in der Stadt unterwegs sind, Aufklärung vor allem machen, sich anschauen eben, was ist in der Stadt los, auch mit den Beteiligten, mit den Angehörigen der einzelnen Gruppierung auch immer im Gespräch sind und auch schon versuchen, Präsenz zu zeigen und eben auch zu zeigen, ey Leute, wir sind da und haben das im Griff oder beziehungsweise im Blick. Und die waren auch da, also die waren auch in der Bellermannstraße, nachdem es eben zu der Auseinandersetzung kam, waren die auch vor Ort. Es ist da immer recht einfach auch zu sehen, weil es ist ja auch kein Geheimnis in der Szene, weil es eben auch immer die entsprechenden dieselben Fahrzeuge auch sind, mit denen die Zivilkräfte unterwegs sind. Das heißt, sie werden recht schnell gewusst haben eben auch, dass es offenbar einen Bezug zur Rocker-Szene gibt bei dieser Auseinandersetzung. Aber das ist halt etwas auch immer, was sozusagen auch via Pressemeldung oder so ja nicht an die Öffentlichkeit gelangt. So, was die Motivation oder die Hintergründe angeht, noch sehr schwammig, das sage ich auch ganz offen, deshalb oder sehr wenig Substanzielles. Es ist aber offenbar so, und das haben jetzt mehrere Quellen bestätigt, dass es gerade in dem Bereich Wedding-Reinickendorf, aber vor allem in Wedding um Schutzgeldgeschäfte gehen soll und vor allem Versuche der Verdrängung, also Versuche der Tschetschenen eben in diesen Bereichen so ein bisschen die Oberhand zu bekommen, beziehungsweise auch Hells Angels und seine Mitglieder aus bestimmten Läden rauszudrängen. Soll auch um BTM-Geschäfte gehen. Und wie man das eben auch kennt oder jeder, der sich damit auch beschäftigt, die Art und Weise, die Vorgehensweise der Tschetschenen ist, wie ihr Ruf auch entsprechend vorauseilend ist, da offenbar sehr
robust.
Robust, aggressiv, überzeugend am Ende, ohne Argumente. Aber heftig, also wirklich extrem.
Hatten wir nicht nochmal eine Verbindung, auch bei Capital Bra in den Tschetschenen, erinnere ich mich nicht.
Genau, da war es ja so, dass das Ermittlungsverfahren ja eingeleitet wurde. Der bekannte Rapper Capital Bra, der erpresst wurde, beziehungsweise der Verdacht der Erpressung im Raum stand, was er ja auch gegenüber den Behörden ausgesagt hat, habe ich jetzt nochmal auch letzte Woche nochmal nachgefragt. Das Verfahren läuft immer noch wegen des Verdachts der Erpressung. Auch da war es ein Angehöriger eines arabischen Clans und eben eine tschetschenische Gruppierung, die gemeinsam im Verdacht stehen, ihn erpresst zu haben. Wie gesagt, Ermittlungsverfahren läuft noch.
Aber man sagt immer, also seit Jahren hört man, oh, die Tschetschenen sind im Kommen und, ne, und hin und her. Und ab und zu haben wir in Zusammenhang mit Terrorermittlungen ja auch immer mal ein paar Festnahmen und so weiter gehabt. Ich hatte ja neulich auch über jemanden berichtet, der abgeschoben werden sollte, aber dann aufgrund Corona keinen Flieger bekommen hat. Der saß in der Gefährderhaftanstalt, du erinnerst dich. Und der wurde dann nach einer abstrusen Ablauf ist. Also man hat niemanden gefunden, wem man überhaupt Bescheid sagt, dass der jetzt auf freien Fuß kommt. Dann musste man in der Hundertschaft jemanden finden, der für ihn die Gefährderansprache auf Russisch vorträgt und so weiter. Der kam dann raus. Also vom Umgang her eigentlich eine sehr verschlossene Community, wirklich auf Familie, auf eigene Netzwerke ausgerichtet. Kaum Kooperation nach außen, ne? Also in dem Fall hat mir der Sohn trotzdem nochmal geschrieben und hat gesagt, alles Quatsch und ich soll vorbeikommen. Und es sei Humbug. Egal, was die Behörden sagen, sein Vater sei überhaupt keinen und er hätte seine Frau auch nicht und überhaupt und so. Da war ich relativ überrascht, weil es doch, er hat auch gleich Fotos mitgeschickt vom Pass oder der Aufenthaltskarte seines Vaters und von den, ja, andere Unterlagen aus dem privaten Bereich. Da war ich überrascht, weil ich sowas aus der Richtung Tschetschenien überhaupt nicht kannte, weil auch für uns sind es unbeschriebene Blätter, machen wir uns nichts vor. Kennst du einen persönlich mit Namen, wo du sagst, das ist der Strippenzieher in Berlin?
Also sagen wir es eher so, es gibt nicht die verlässliche Information. Also es gibt viele Infos und es gibt viele, viele Gerüchte und auch viele Gespräche, ob das jetzt mit Beamten ist oder mit Leuten aus dem Milieu ist. Also es gibt viel, das geredet wird oder viel, viele Infos, die sozusagen so durch die Luft wabern. Aber was eben fehlt, ist dieses wirklich Konkrete. So, und das hat man, glaube ich, auch bei dieser oder bei diesen Auseinandersetzungen gemerkt. Es gab nämlich große Aufregung dann, weil nämlich einen Tag später nach dieser Auseinandersetzung in der Bellermannstraße offenbar sowohl Tschetschenen aus Österreich als auch aus Deutschen.
Wir erinnern uns an die Bilder aus Frankreich. Erinnerst du dich an die Straßenschlachten? Genau. Und dann kamen sie aus ganz Europa. Also das zeugt ja auch ein bisschen von der engen Verbindung, die da herrscht. Also wird einer angegriffen, hast du im Zweifel eine Armee, die dir
gegenüber steht. Also auf jeden Fall schnelle Mobilisierung, genau. Auf jeden Fall ist es auch nicht so homogen.
Länderübergreifend.
Also, genau, länderübergreifend. Also auf jeden Fall hohe Mobilisierung, definitiv. Aber jetzt nicht so homogen. Wie gesagt, jetzt nur mal auf das Beispiel. Es kam dann aus Österreich, aber auch aus dem Bundesgebiet gab es dann Unterstützung, wohl Personen, die nach Berlin gekommen sind, weil man eben nach dieser Auseinandersetzung auch nicht wusste, wie es dann weitergeht. Die Hells Angels hatten offenbar auch Unterstützer aus anderen Städten da. Was ich mitbekommen habe, ist danach aber erstmal recht ruhig geblieben, weil das ist natürlich auch das, was keine der beiden Parteien will, Aufmerksamkeit. Das hat man eben bei der Capital Bra-Geschichte auch gemerkt, wie negativ sich das auswirken kann, dann eben auch so im Fokus zu stehen. Das ist nicht das, was man will. Wie gesagt, für Berlin kann ich nur sagen, nur nach den Erkenntnissen bisher, es gibt vor allem zwei große Gruppierungen seitens der Tschetschenen, also sagen wir mal für den OK-Bereich. Und dann würde ich diesen Staatsschutz, also diesen Terrorbereich nochmal rausnehmen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Gruppe. Szene. Natürlich gibt es da Überschneidungen, auch familiäre Überschneidungen, aber das ist dann nicht, das ist dann trotzdem nochmal eine eigene Gruppierung für sich. Ich kann es jetzt nicht prozentual sagen, aber nur was man so mitbekommt, ich glaube, eine Mehrzahl der aktuellen auch Verfahren und auch die öffentlich wurden in der letzten Zeit, es waren immer tschetschenische Angehörige mit dabei, wenn es um Staatsschutzverfahren ging oder um Terrorverdachtsverfahren ging oder mindestens Verbindungen in diese Szene hinein, wenn es um die Frage von Waffen ging. So, also wie gesagt, für Berlin nochmal so zwei große große Zweige. Der eine Zweig vor allem rund um Charlottenburg, in Charlottenburg, der sich da auch wohl eher durch auch geschäftliche Nähe durch zu manchen Russen, die auch schon lange in der Stadt sind, eben sich etabliert haben und dann eben so ein Bereich, der oben im Norden eher aktiv ist, Wedding-Reinickendorf. Im Osten sehr, sehr viele, die dem Staatsschutz bekannt sind, leben im Osten der Stadt, also in den klassischen Oststadtteilen Hohenschönhausen. Aber genau, das ist im Endeffekt ist es für alle, wir tun ja so auch wie in dem Podcast hier, dass es in Berlin gibt es ja nur irgendwie Clans und Rocker, so ist ja Quatsch. Natürlich gibt es die anderen auch, letztens mit jemandem gesprochen über Italiener, italienische Mafia nicht.
Ja, aber wie oft, da müssen wir uns ja auch mal selbstkritisch fragen, also machen wir uns nichts vor. Unsere Zeitung heißt so, dass wir hier irgendwie Bilder liefern müssen, ne? Und umso spektakulärer und umso besser. Das ist einfach so. Wir machen halt viel nur Text, hat schon, sage ich mal, wenn es jetzt nicht ein Riesenkracher ist, schon gleich mal 50% weniger Chancen veröffentlicht zu werden, wenn es kein Bildmaterial gibt. Ne? So, wie soll man italienische Mafia mit ihrem mit ihrer Weißkragenkriminalität abbilden? Wie willst du abbilden, wie viel Geld am Potsdamer Platz gewaschen wird? Durch Immobilien, durch irgendwas. Weißt du, also ich meine, und auch die kleinen Anfragen, die ich auch schon mal angeschoben habe, oder die Anfragen im Parlament, wie viele Hinweise gibt es denn auf italienische Mafia und so, und dann kommt jährlich vielleicht mal ein, zwei Fälle, was natürlich total abstrus ist, weil ihr glaubt doch nicht, dass in einer Weltmetropole wie Berlin, dass die italienische Mafia hier nicht in irgendeiner Weise mehr drin hängt, als das LKA weiß. Aber ich glaube, die legen halt eine andere Kriminalität an den Tag, die uns deswegen eben nicht ganz so oder bei uns eben nicht ganz so im Fokus steht, weil es, wie oft gibt es solche Tankstellenbilder oder Restaurantbilder, wo jemand mit der AK irgendwo reinrennt. Das, genau. Das ist ja Quatsch. Rocker, da hast du noch Kutten gehabt, da sind bullige Typen, schwere Motorräder. Du hast bei links, rechts auch Typen, die man zeigen kann. Du hast andere Kriminalitätssachen, wo man sieht, okay, hier, das ist diese Szene. Aber Italiener? Also, ganz ehrlich, wie soll das laufen? Ne? Also, zeigen wir nicht, können wir nicht abbilden, heißt aber noch lange nicht, und das ist wahrscheinlich auch die Selbstkritik an uns, heißt aber noch lange nicht, dass es da keine Kriminalität gibt.
Ich glaube, der Punkt ist schon, weil du gerade gesagt hast, Selbstkritik, es geht ja schon da los, dass für uns, die einfach damit beschäftigt sind, bedeutet es ja nicht, wenn wir nicht drüber berichten, was wir in den letzten Jahren ja jetzt gerade in den Fällen selten getan haben, dass es das trotzdem nicht gibt. Aber ich glaube, das ist das, was wir vielleicht mitunter unterschätzt haben, dass wenn du nicht drüber berichtest, kommt eben mitunter auch vielleicht beim Leser, beim Zuschauer, beim Hörer, wie auch immer, an oder verfestigt sich dieses Bild, und darauf hätte man vielleicht einfach auch häufiger darauf hinweisen müssen, dass es das trotzdem gibt. So, und du hast es gerade gesagt, ich glaube, die Etappen bzw. die Ebenen, auf denen teilweise eben organisierte Kriminalität stattfindet, ist nicht nur für uns, sondern auch für Behörden mittlerweile nicht mehr sichtbar. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Das würden auch die allerwenigsten, nicht öffentlich, aber inoffiziell Beamten, die damit beschäftigt sind, bestätigen, dass sie da einfach völlig den Zugriff auch verloren haben und auch wir da auch viel zu, wie du sagst, auch weiße Kragenkriminalität viel zu weit entfernt sind.
Der Fokus ist auch dann, glaube ich, auch bei den Behörden anderer. Erinnerst du dich, 2006 haben wir ungefähr angefangen mit einer relativ ausführlichen Rockerberichterstattung. Damals, als ich noch bei der Morgenpost war, ging das los mit meinem Ex-Chef Michael Behrendt, wo wir dann Hinweise hatten seitens der Polizei, dass das wahrscheinlich ein Problem werden könnte mit den Rockern. Ne? Und das etablierte sich so. Das ging bis 8, 9, 10, das waren die Hochphasen, 12, Rockerkrieg, du erinnerst dich. Da waren wir getrieben, also nicht, wir waren ja nicht getrieben, aber du hast gemerkt, jemand legt vor, die Konkurrenz zieht nach, ein Chefredakteur sieht die Berichterstattung bei einem anderen Medium, sagt, da müssen wir auch mal ran, das scheint ganz interessant zu sein, bla 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 und so. Und dann dreht sich die Medienlandschaft, schießt sich ein, aus meiner Sicht, rein subjektiv alles, schießt sich ein auf ein Thema, die Politik reagiert, die Polizeiführung reagiert, plötzlich gibt Rocker Strategiepapiere. Die gleiche Entwicklung hatten wir dann, fand ich, mit Terrorismus. Ne? Fokus hier, da ging es dann los, wer sind das eigentlich, die Islamisten und so, große Berichterstattung, alles andere hin und her, hin und her. Auch hier, Politik hat reagiert und plötzlich, was wurde beim LKA dann geschaffen? Ganz neue Abteilung. So, dann hatten wir das Thema Clan. Clan auch, genau dasselbe. Konzentration auf, was passiert da? Es war ja generell schon immer mal da. Du hast auch seit 2006 Bushido, Arafat, diese Nummer ist ja nie, aber in der Masse, muss ich doch sagen, ist es in den letzten zwei, drei Jahren doch extrem gewesen, wie sich Medien auf dieses Thema Clankriminalität gestürzt haben. So, und auch hier dann wieder Politik reagiert. Jetzt gibt es ein Clanpapier, hier gibt es eine eigene Stelle. bei der Berliner Polizei, die sich darum kümmert, es gibt überhaupt den Begriff Clan-Kriminalität, das sind ja alles Sachen, da ist man.
Wurde ja bis vor kurzem noch negiert.
Genau, das meine ich ja. Aber auch hier scheint ja doch auch durch den Druck, aber durch die Masse der Berichterstattung etwas zu passieren. Und da fällt natürlich links und rechts, glaube ich, schon etwas. Mal herunter.
Ja, also gebe ich dir zum Teil recht, aber zum Teil, glaube ich, liegt es eben auch daran, und das ist eben auch so eine Zustandsbeschreibung für jedenfalls auch in Berlin die Sicherheitsbehörde, nicht für die Arbeit, die Beamten, die im LKA für die Bereiche zuständig sind, aber ich glaube mal so ganz allgemein, was so ein bisschen auch den Zustand nicht nur personell, sondern auch von der Kapazität angeht, widerspiegelt, und zwar die Tatsache, für mich ist es ganz entscheidend, sobald ein Kriminalitätsphänomen, so bezeichne ich jetzt mal diese einzelnen Gruppierungen, nicht in der Öffentlichkeit auftaucht und in der Öffentlichkeit keine Rolle spielt. Das heißt, Unbeteiligte nicht durch Schüsse verletzt werden oder nicht durch Verkehrsunfälle verletzt werden oder nicht überfahren werden oder was auch immer. Also solange diese Dinge in der Öffentlichkeit keine Rolle spielen. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass dann nichts gemacht wird und dass man sich gänzlich aus diesen Themen raushält, aber dann hast du ja das, was du gerade angesprochen hast, fällt ja schon mal eine Sache weg, und das ist öffentlicher Druck. Du hast natürlich das, was Rocker und was auch Clans uns auch in die Hände gespielt haben. Sie haben sich, glaube ich, irgendwann auch aus Selbstgewissheit und Selbstüberschätzung haben sie vergessen, was auch ihr Erfolg war, und zwar das war die Nicht-Öffentlichkeit. So, und aus der haben sie sich auch immer weiter rausbewegt. Ob das dann auch bei den Clans teilweise die Arten waren, wie sie Straftaten begangen haben, ob das jetzt Goldmünze ist, wo klar war, was das nach sich ziehen würde in der Öffentlichkeit, bei Rockerclubs, wo wir nie reinkamen, wo nie es Möglichkeiten gab für Journalisten größtenteils mit Aussteigern oder mit, geschweige denn mit aktuellen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. Das waren ja Dinge, die haben sich ja alle verändert. Also weil die Clubs sich so schnell verändert haben, weil sie auch mehr in der Öffentlichkeit stattfanden, jedenfalls einzelne Personen. Und dadurch entsteht natürlich ja auch wieder für Sicherheitsbehörden ein Druck. So. Und das Zusammenspiel, glaube ich, bei beiden bringt eben Sachen auf ein Tableau, während andere, ich will das nicht sagen, dass das jeder sozusagen freie Hand hat oder machen kann, was er will, solange er nicht auffällt. Aber ich glaube, ein Stück weit ist es schon so, weil es eben auch das widerspiegelt, wie eben die Kapazitäten oder Möglichkeiten sind. Ich glaube.
Ja, andererseits Thema Riga Straße. Ich finde, da gibt es ja trotzdem permanent einen großen Druck auch seitens der Berichterstattung in dieser Stadt. Aber passieren so richtig lösungsorientiert funktioniert ja trotzdem nichts.
Auch ja gut, da haben wir dann natürlich wieder die Politik. Also da spielt natürlich der politische Wille eine große Rolle. Und was da aus meiner Sicht dazu kommt, du hast natürlich dieses Biotop, also man versucht ja auch den Eindruck zu erwecken, dass man ja in Anführungsstrichen nur von lokalen Problemen spricht, eben dann um diese Häuser herum, um die es ja geht, oder um die Grundstücke, um die es dann geht, und den Eindruck eben zu erwecken, dass es sich ausschließlich eben um Auseinandersetzungen handelt oder Probleme handelt oder auch zu Gewalttaten kommt, die dann eben nur dort auch stattfinden und dementsprechend dann darüber hinaus weder im
Kiez
noch in der Stadt. Ja, aber das ist ja auch das, was du natürlich vermittelst oder was auch politisch gesehen ja nach draußen getragen wird, dass es in der Stadt ja sozusagen keine große Auswirkung hat. Ich muss da ehrlich sagen, weil du den Bogen geschlagen hast, das Video gestern, wir haben uns das ja gegenseitig auch zugeschickt, fand ich, muss ich ehrlich sagen, es war nicht nur krass, ich glaube, uns hat es jetzt auch nicht so überrascht, dass es eben auch möglich ist und dass es auch eben vorkommt.
Wir müssen es kurz nochmal erklären. Also am Samstag gab es eine Demonstration, es geht um die Räumung einer Szenekneipe Syndikat. Im Grunde ging es um eine große Freiraumdemo seitens der linken Szene, parallel zu der großen Demo Brandenburger Tor, Siegessäule. Und im Zusammenhang mit dieser Demo in Neukölln gab es Ausschreitungen. 1000 Leute, die offensichtlich zu einem Mob gehörten, die Polizisten angegriffen haben, und da gab es mehrere Angriffe auf Polizeifahrzeuge auch, und ein Video zeigt, wie ein Gegenstand gegen eine Seitenscheibe eines Opel Zafira fliegt, darin sitzen zwei Beamte und man sieht, wie die Scheibe splittert und die dann flüchten vor der Polizei. Es gab mehrere solche andere, also auch eine
Flüchten vor der Polizei.
Flüchten vor den Angreifern. Es gab mehrere solche Szenen offenbar, die nicht festgehalten wurden. Es gab auch wohl eine Polizistin, die flüchten musste, weil sie es nicht mehr rechtzeitig zum Auto geschafft hat. Jeder, der ein internetfähiges Handy hat, kann ja mal googeln, was am Samstag gibt. Der Nachtfloh war draußen, hat Fotos gemacht. Also man sieht das relativ schnell. Dieses Video, das tauchte dann in den WhatsApp, ne? Wir haben es, ich sowieso nicht, ich veröffentliche ja keine Videos mehr, von denen ich nicht der Urheber bin. Ich habe da, wie gesagt, mal haben wir immer noch nicht drüber gesprochen, über die tanzenden Leipziger Polizistinnen. Da brauchen wir noch mal jemanden von der Rechtsabteilung hier. Also ich fasse diese Videos nicht mehr an. Ganz selten vielleicht mal ein Screenshot, aber im Grunde, wenn ich es nicht selber gemacht habe oder ich denjenigen nicht kenne, der es gemacht hat, werde ich das nicht machen, auch wenn andere Kollegen damit wirklich unheimlich an Reichweite gewinnen mit ihren Social Media Auftritten und es auch gut ist für deren Medien, aber ich mach's nicht. Das Problem war, ich hatte dann kommuniziert mit der Polizei, in dem Fall, als das auftauchte, in dem Fall Herr Kablitz, der Pressesprecher, den wir auch schon mal hier zu Gast hatten, und habe ihm das Video überspielt und habe gesagt, gucken Sie mal, trifft denn das zu, dass das am Samstag ist? Das Problem ist, er kannte es nicht. Er kannte es nicht und konnte dementsprechend auch nicht sagen, ob es von dem Tag ist. Ne? Und so ging das wirklich hin und her. Und selbst gestern konnten wir es nicht klären. Und selbst heute heißt es seitens der Polizei, ja, es erweckt den Eindruck, dass es von Samstag ist. Aber da wir denjenigen, der da in dem Auto saß und das gefilmt hat, noch nicht gesprochen haben, nicht Identifikation wahrscheinlich, aber noch nicht gesprochen haben, können wir es nicht zu 100% bestätigen. Und deswegen habe ich bis heute, Stand jetzt, auch noch keinen Artikel dazu gemacht und das Video auch nicht eingebunden, weil ich es einfach nicht verifizieren konnte.
Genau, so. Das ist gar keine Kritik jetzt an dem Kollegen Fröhlich, also alle, die dieses Thema erkennen, die ja gesehen haben, Kollege Fröhlich hat es gestern als erst veröffentlicht, war vielleicht ja weiter oder hat andere Erkenntnisse gehabt, wie auch immer, ist ja egal. Aber für mich war das wieder so ein klassisches Beispiel, bevor dieses Video bekannt wurde oder ja, sozusagen.
Hau mal nicht immer auf den Tisch.
Gab es ja andere Bilder oder Videos, die ja bekannt wurden von der Auseinandersetzung beziehungsweise von der Veranstaltung. Und das waren ja so eine Art Vogelperspektive Videos, die ja gezeigt haben, wie die Polizei etwas wirr und ein bisschen ziellos über einen Platz stürmte und dann in die Seitenstraßen reinging, Menschen auseinandergetrieben wurden. Jagdszenen, wie manche dann irgendwie schrieben. Aber eben nur, also völlig ohne Kontext, sondern es gab diese Bilder, vor allem danach der Veranstaltung mit den Corona-Leugnern und dann natürlich ganz schnell wieder sehr viele mit dabei, auch aus dem politischen Spektrum. Ja, siehst du die Corona-Leugner, wo eben auch Faschos dabei waren und Rechte dabei waren, die werden nicht angefasst und dann geht es um die Linken in der Stadt und die werden dann gleich gejagt und getrieben. Und da muss ich, das ist so dieses, ja, wir machen das auch manchmal falsch, aber auch, ich finde, als Nutzer und auch wenn man nur Akteur ist auf Social Media, man sollte sich wenigstens die Mühe geben, dass man versucht zu begreifen beziehungsweise herauszufinden, auch zu wissen, dass jedes Video, egal was es zeigt, eben aus einem Kontext ist. So, und das gilt für alle Bereiche, es gilt auch für jede Seite, es gilt nicht nur für die Polizei, sondern es gilt auch für jede andere Gruppierung. Und das war, fand ich, dann wieder ein Paradebeispiel dafür. Und man hat dann, fand ich, auch eben gemerkt, nachdem es dann eben auch bekannt wurde, also dieses Video dann auch bekannt wurde und dann auch mehr zu den Hintergründen bekannt wurde und Leute dann auch verstanden haben, warum es offenbar auch zu diesen etwas wirren Aktionen der Polizei kam, dass man dann auf einmal, ach so, okay, so war das. Ja, klar, weißt du, so dieses, ja, nee, logisch, ist nur, die Rechten werden Ruhe gelassen und die Linken werden natürlich wieder durch
die
Straßen.
Wobei das ja nicht so war, ne? Also da wird ja keiner in Ruhe gelassen. Also das
nein, natürlich hat man ja auch nicht, gesehen, aber da hast du ja dann die Bilder gesehen, wie die Polizei halt dann ewig auf irgendeiner Bühne steht und auf Leute einredet und da siehst du halt nur Bilder, wie Menschen in Anführungsstrichen gejagt werden. Aber wie gesagt, ohne Kontext, ohne inhaltliche Zusammenführung und da war das wieder gestern echt ein Paradebeispiel, fand ich. Wie geht's weiter in der nächsten Zeit? Hast du irgendwas? Machst du irgendwas?
Ich bin gespannt, ob das Mila Zolam auftaucht, was aus der Feuerwache in Tempelhof geklaut wurde.
Die 700. Ach, was war das nochmal?
Midazolam, das ist so ein Tranquilizer, also der bringt dich runter. Also wenn ein Kind, Jugendlicher, wenn du Krämpfe hast, ganz doll, ne? Dann liegt das auf den Rettungswagen, Medikament, wird oral, also vorwiegend oral verabreicht, Mundhöhle, so, und das entspannt dich, es macht dich einfach und es verlangsamt deine Atmung. Ist ein Tranquilizer, also ich würde fast sagen, es ist so wie Cannabis oder so ähnlich. Und da gab es irgendwie, offensichtlich ist bei einer Inventur aufgefallen, dass da 700 Ampullen fehlen. Also
700?
Ja. Bei einer Feuerwache. Die lagen bis dato nicht im Drogenschrank. Also es gibt offensichtlich auf den Wachen auch so einen Drogenschrank, habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, habe mich noch nicht rangelassen. Und da wurden Chargen 3-4 Mal nachbestellt. viel zu viel. Also eine Masse, die sonst in einem ganzen Jahr weg ist, fehlte hier in einem halben Jahr. Also die in einem Jahr verbraucht wird, fehlte hier in einem halben Jahr. Und dann war die große Frage, ja, wo ist denn das? Ja, und das wusste man nicht, kann man nicht erklären. So, und jetzt ist das LKA dran und versucht das rauszukriegen. Man hat mit Apotheken telefoniert, man hat auf anderen Wachen gefragt, ob der Verbrauch gestiegen ist und. Nee, und es gilt natürlich als Partydroge, also als Afterwork-Partydroge, weißt du, du feierst halt durch und dann um runter, was denn? Und du feierst, um dann runterzukommen, nimmst du halt dann so ein paar Milliliter Midazolam und kommst halt runter und machst so ein bisschen, sedierst.
So wie wir beide heute eigentlich.
Sollten wir eigentlich auch, man könnte ein bisschen Midazolam heute uns zuführen, ja, das könnte man machen. Hast du das Aufnahmeritual übrigens mitbekommen? Runterfahren bei der 21.
Das, für das Frau Slowik, die Polizeipräsidentin, sich entschuldigt hat?
Oh ja. Oh ja, da würde ich.
Willst du das noch mit aufnehmen? Kannst du was vorspielen?
Wozu?
Oder was suchst du da raus?
Nee, pass mal auf.
Dauert das länger?
Nee. Kannst du die Geschichte mal erzählen? Also bei der 21. Nee. Bei der 21. EHU.
Kannst du diese erzählen, weil ich muss von dem Rechner noch ganz schnell eine E-Mail abschicken.
Das ist nicht dein Ernst. Nein, doch. Du bleibst jetzt hier.
Ja, okay.
So, bei der 21. gab es offensichtlich einen beim dritten Zug so eine Art Aufnahmeritual. Also jemand sollte etwas besprechen, einen Spruch nachsprechen. Da ging es um meine Einsatzwert gesteigerte MP5 euch alle und wir sind die Härtesten und wir stehen ganz vorne und wir haben Zecken schon beim Sex beobachtet. Im Prinzip sind wir die coolste Truppe der Welt und offensichtlich sollte eine Kollegin diesen Spruch nachsprechen und sollte danach auch diesen Spruch auf einer selbstgebastelten Urkunde mit so abgebrannten Rändern bekommen. Und irgendeinem Polizisten ist das offensichtlich aufgefallen und der hat gesagt, das geht so nicht. Also wir sind hier schon irgendwie, ja, eine Truppe, aber so ein Ding ist schon irgendwie, geht eher so in Richtung Aufnahmeritual, was ja okay erstmal sein kann irgendwo, aber hier mit hinstellen und Spruch und es soll wohl auch bloß eine kleine Menge an Leuten des dritten Zuges nur wenige aus dem dritten Zug sollen das gefordert haben irgendwie, also so richtig aufgeklärt ist das noch nicht, aber die Passagen waren schon sehr, ich sag mal, gewaltorientiert und du kannst das nicht bringen. Geht nicht so. Und offensichtlich, ich hatte einen Termin, erinnere mich, am Donnerstag und zwar bei der Feuerwehr, weil die neue Drohnen jetzt Drohnen im Einsatz hat und da kam Geisel und da konnte ich den Geisel dazu fragen, weil ich wusste, er war auch informiert worden. Und Geisel hat dann gesagt, ja, das geht so nicht, das keine demokratische Polizei ist jetzt, fand ich auch ein bisschen Quatsch, demokratisch, aber man hätte sagen können, so ein Ritual, so hat er sich auch sinngemäß ausgedrückt, das geht halt nicht, das passt nicht in unsere Polizei. So, und dann gab es einen Intranet-Eintrag bei der Polizei von Frau Slowik dazu, die offensichtlich ein bisschen sauer war, dass ich da als erstes drüber geschrieben habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir wurde bekannt, dass Angehörige eines Zuges der Bereitschaftspolizei angehalten wurden, ihre neue Zugehörigkeit zu bekunden. Darin fanden sich auch abwertende sowie martialische Passagen. Ich bin mir darüber bewusst, dass Sinnsprüche zur Zugehörigkeit und das Zelebrieren von Begrüßungen kein polizeiliches Phänomen sind. Ich denke an Vereine, das Handwerk, Hochschulen und vieles mehr. Hochschulen. Habe ich kurz überlegt, was
du schon besucht hast.
Doch, zwei sogar. In diesem Fall wurde in Teilen für mich jedoch ganz klar eine Grenze überschritten, sodass dienstrechtliche Konsequenzen gezogen wurden. Aktuell bespreche ich auch diese Thematik mit den Einheitsführerinnen und Einheitsführern. Erst danach wollte ich ihn intern transparent über diesen Sachverhalt informieren. Er hat jedoch schon den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und wird medial thematisiert. Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Polizeiarbeit im besonderen Fokus steht, ist es wichtig zu zeigen, wofür wir stehen. Eine fest in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankerte Polizei. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Frau Dr. Barbara und so weiter. Was ich an der Stelle nicht verstehe, um das mal ganz deutlich zu sagen, meine Erfahrung mit der Polizei in der Vergangenheit ist folgende. Es gibt kaum intern etwas und das reicht von Hakenkreuzkritzeleien an irgendwelchen Türklos auf der Polizeiakademie bis zu Polizisten, die Drogen nehmen von einer der bekanntesten Wachen dieser Stadt. Und jedes Mal, bevor wir irgendwie davon Wind bekommen, geht die Behörde sofort intern damit raus und sagt, wir müssen hier gleich transparent, weil Meinungshoheit, wir sagen, wie es gelaufen ist, wir gehen sofort damit raus. Manchmal sogar bei so kleinen Scheißsachen, wo ich mir denke, hey, warum? Ja. In diesem Fall fand ich es vom Ablauf her, um das mal einfach für mich gut, weil exklusiv, weil als Erster die Geschichte, klar, das muss man aus journalistischer Sicht auch verstehen, aber warum man hier nicht proaktiv rausgegangen ist, gleich und erst mit allen reden will, mit allen Einheitsführern, obwohl man die Zugabteilung schon abgesetzt hat, ja, oder versetzt hat und da Disziplinarverfahren laufen, ist doch ab und es WhatsApp-Videos davon gibt, auch das, also Videos davon gibt, warum man hier diesen zeitlichen Verzug reingebracht hat und sagen hat, wir müssen hier erstmal intern alle Einheitsführer und bis runter und dann informieren wir die Presse. Es ist mir nicht klar. Es ist mir strategisch aus Presse, Öffentlichkeitssicht einfach nicht klar. Aber gut, ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht mein Problem. Vielleicht lernen die ja auch dazu.
Zulenkung ist wichtig?
Nee, das ist der Feuerwehrsprecher.
Ach so. Gut, ich habe noch ein bisschen was, aber wir sind schon sehr lang und ich glaube als erste Folge...
Wir sind überhaupt nicht lang.
Wie viel haben wir?
Wir haben gerade mal 40 Minuten, mein
das
Freund.
Das reicht, Junge, das reicht. Wir müssen erstmal reinkommen, wir sind auch inhaltlich, sind wir wieder so...
Schwach low, auf der Brust.
So schwach auf der Brust.
Ich finde, es geht dafür, dass wir... Nee, dafür, dass du nichts machst mehr, so geschichtentechnisch, ist es eigentlich... Was denn? Du hast die Riesennummer Tschetschenen und so, ja, aber dich. Guck mal, du hast genau zwei Themen auf deiner Liste. Ich habe 8.
Ey, wirklich, allerletzte. Das hat mich gefreut.
Dass wir überhaupt
wir müssen auch erstmal wieder reinkommen.
Ja. Gibt's was von deinem
Du redest so.
Gibt's was von deinem Lieblingsrapper? Hast du gesehen, dass unser Sonnenstudio, über das wir uns
im Video war.
Dass es im Video war von, wie heißt er, Khalil irgendwas? Ich kenne den.
Khalil. Ja.
Ist es das Video, das Sonnenstudio, über das unser Chef Julian Reichelt mit uns mal gesprochen hat in einem dieser Podcasts. Ihr könnt ja mal in der Liste, könnt ihr mal scrollen. Es gibt unten, ein legendäres Gespräch, das wir hatten mit ihm, was wir völlig ohne Freigabe wahrscheinlich rausgehauen haben, wo es noch...
Schön, dass du es jetzt nochmal erwähnst. Lass es doch einfach mal laufen. Also hört es euch an. Ist es
hörenswert? Genau, es ist hörenswert. Und da geht es auch um dieses Sonnenstudio. Und dieses Sonnenstudio tauchte jetzt auch da unten auf. Ne? So.
In Khalil.
Genau. Und da gab es ja dann wieder irgendwie Stress offensichtlich mit Capital Bra und so weiter. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Wir sind ja hier kein Hip-Hop-Podcast. Aber warum...
Nee, aber geklärt hat am Ende Ashraf
Ramo. Wollte ich gerade sagen. Aus dem Urlaub, oder? Ashraf Ramo, der ist ja Friedensrichter in dieser Stadt.
Nein, nicht Friedensrichter, aber da, um den Bogen zu schlagen zum Abschluss. Er hat Capital Bra ja damals geholfen, die Probleme mit den Tschetschenen zu lösen. Da hat die Familie sich ja eben für Capi breit gemacht und sich breit aufgestellt und ihm sozusagen ja auch den Schutz und die Unterstützung gewährt. Und genauso ist es halt jetzt. Man hat offenbar noch ein geschäftliches Verhältnis miteinander, Capital Bra und Ashraf Ramo. Dann wird dieser, also Capital Bra, durch einen Song oder in einem Song massiv angegangen, auch als Verräter auch bezeichnet, als jemand, der bei der Polizei eine Aussage gemacht hat, was er ja auch gemacht hat. Und dann klärt das natürlich dann derjenige, der sich um ihn...
Drücken!
Brauchen wir ja gar nicht eingehen. Das Witzige, wie gesagt, ist für alle die es interessiert, wenn man diese Hip-Hop-Medien verfolgt, das sind ja keine Medien mehr. Das kann man, was diese Themen angeht, nicht im musikalischen Bereich, den meinen wir überhaupt nicht. Das sind das alles Experten.
Du bist aber überhaupt nicht aus der Szene. Dir steht gar nicht das Recht zu, über die Hip-Hop-Szene zu urteilen.
Was diese Hintergründe angeht, da muss ich ehrlich sagen, es ist absurd. Und da kann man auch nochmal sagen, last but not least, er darf nicht fehlen. An all die Hip-Hop-Journalisten, recherchiert doch mal, mit wem da Kollege Losensky seinen Tabak macht, wer das so ist, welche Familie das so ist. Welche.
Ich dachte, er macht auch neuen Schmuck.
Ist nicht in der. Da fand ich es jetzt nicht so spannend. Das andere ist eher so spannend.
Welche, Elektro, welche. Smog?
Genau.
Mit dem ich, für mich steht Elektro, Ghetto, das ist für mich Elektro, aber das ist ganz andere. Ganz anderer ganz Typ, andere. Ne? Ganz anderer Typ. Sag mal, aber jetzt nur noch einmal. Kriegst du das jetzt noch erklärt, was mit diesem Sun City Sonnenstudio da unten los ist bei uns hier in der Passage?
Das interessiert doch keinen, dieses Sonnenstudio. Für mich war überhaupt überraschend, dass die wieder aufhaben.
Ja, mal wieder auf. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Chefin aus der Tiefgarage kam und dann nämlich postete, hier hat man gerade die Straße gesperrt. Aber natürlich nicht die Polizei, sondern die Rapper. Und die lassen einen nicht durch, weil hier wird offensichtlich gerade ein Video gedreht. Da muss ich gerade so dran denken, da machst du mal eine Straße dicht.
Problem ist halt, dass es eine Einbahnstraße ist. Also du musst halt durch. Mittlerweile ist ja gesperrt.
So läuft
das Leute,
ja.
Schön wieder
45 Minuten feinster Crime.
Da zu sein,
feinster Real Crime,
nicht kein, unterschreiben.
Kein Verbrechen-Podcast.
Wie nach einer, so ein bisschen wie nach einer schweren Verletzung eines Fußballers, Comeback Stronger. Es dauert ein bisschen.
Machst du jetzt in den paar Tagen noch ein paar Schichten?
Lass mich doch mal in Ruhe. Ich hoffe, heute ist ein wichtiger Tag. Ich hoffe, er wird positiv enden. Ansonsten kannst du mich von der Straße auflesen.
Du, ich drück dir beide Daumen. Und wenn nicht, dann machen wir das hier kostenpflichtig. Dann machen wir Podcast Plus. Vielleicht wäre das was.
Also.
In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Schöne Woche euch.
Und hoffentlich bis bald.
René Hauen. Ciao.
Ciao.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.